Die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Jesus allein zu Haus. Erwischen Sie sich auch manchmal dabei, in heimlicher Vorfreude auf die Weihnachtsfilme wie Kevin allein zu Haus, Die drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder Der Grinch hinzufiebern, welche alle Jahre wieder pünktlich zum Advent sämtliche Streamingdienste und DVD-Verkaufsstände überfluten? Die magische Anziehungskraft der Geschichten liegt immer in derselben Szene. Man macht es sich mit einer Tasse heißem Kakao auf dem Sofa gemütlich, eingekuschelt in mit Weihnachtsmännern und Rentier bestickten Decken. Umgeben von den Liebsten schaut man einen dieser kitschigen, mit Weihnachtstraditionen und Klischees überladenen Filme an, die alle mit diesem einen wiederkehrenden Motiv enden. Die Familie sitzt in Eintracht und Versöhnung zusammen, isst gemeinsam und lacht herzlich. Alle strahlen vor Freude und lächeln sich voller Liebe und Annahme an. Da sie schließlich das Böse entweder gemeinsam aus den holden vier Wänden verbannt oder zum Guten umgewandelt haben. Kevin winkt am Ende des Films den zwei Räubern in sanfter Siegesfreude aus dem warm erleuchteten Wohnzimmer zu, während die Ganoven im Polizeiauto Richtung Gefängnis abtransportiert werden. Der Grinch erkennt die Bedeutung des Weihnachtsfestes, gibt die gestohlenen Geschenke zurück und nimmt an der Feier teil. Das Aschenbrödel reitet mit dem Prinzen der Sonne und dem neuen Leben in Freiheit entgegen. Von der bösen und gescheiterten Stiefmutter und Schwester erlöst. Kaum ein Fest wird von Filmproduzenten und Zuschauern so überromantisiert wie Weihnachten. Doch welche Vorstellungen, Wünsche und Sehnsüchte liegen diesem verträumten, bis hinaus kitschigen Bild von Weihnachten zugrunde, das scheinbar so viele Menschen aus den verschiedensten Ländern der Welt miteinander teilen? Der gemeinsame Nenner ist die Familie. Die Weihnachtsgeschichte selbst beginnt mit der wohl berühmtesten Familie überhaupt. Blättern wir im Matthäusevangelium nur ein klein wenig zurück an den Anfang des Buches, dann finden wir erst einmal den größeren Zusammenhang der Familie, genauer gesagt den Stammbaum der heiligen Familie. Auch Jesus von Nazareth, der Urheber des Weihnachtsfestes, ist nicht aus dem Nichts in diese Welt gekommen. Vielmehr hat er sich in eine Familientradition eingereiht und wurde dadurch ein kleiner und doch so bedeutender Teil einer größeren Familie. Jesus und der Stammbaum. Die Weihnachtsgeschichte ist uns wahrscheinlich am besten bekannt in der Version des Autors Lukas, obwohl auch das Buch Matthäus ausführlich darüber berichtet. In einem vorherigen Kapitel haben wir uns mit der Version beschäftigt, die uns in Lukas 2 nachzulesen ist. Schauen wir uns jedoch den Beginn des Matthäus-Evangeliums an, dann wird schnell klar, warum uns dieser Text weniger geläufig ist. Spätestens im zweiten Vers kann man einen schon mal schwindelig werden, wenn es in einer scheinbar endlosen Auflistung darum geht, wer wen zeugte. Das lautete dann etwa so: Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Matthäus 1, Vers 2. Und so weiter. Warum schreibt Matthäus das denn bitte schön auf? Eine Namensliste als Buchanfang? Da ist es wenig verwunderlich, dass sich sein Text nicht zu einem Bestseller entwickelt hat. Nun sollten wir aber bedenken, dass seine Adressaten vor allem jüdische Leser waren, die bereits aus dieser für die meisten eher weniger spannenden Namensauflistung, die lang ersehnte Erfüllung einer Prophetie über den Messias, der zum König gesalbten Retter, herauslesen konnten, worin wiederum ein Bestsellergarant für Matthäus bestand. Das jüdische Volk lebte in einer jahrhundertalten Erwartung, dass der Messias, angekündigt als der Sohn Davids, erscheinen und sie retten würde. Und Matthäus war davon überzeugt, Jesus war der Sohn Davids, auf den alle gewartet hatten. Also schrieb er seine Version der Weihnachtsgeschichte, um der Welt zu erzählen, wie genau er zu dieser Überzeugung gelangt war. Matthäus stellt uns in seinem Evangelium Jesus als den Retter vor, der wirklich für alle gekommen war, den man bei den Armen traf, der an die Ränder der Gesellschaft, ins absolute Abseits ging und die Geringsten der Geringen und die Unwillkommenen in den Armen schloss. Dieser Jesus erzählte Geschichten über verlorene Münzen, verlorene Schafe, verlorene Söhne, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und genau diese herzliche Zuwendung zu den Unbedeutendsten der damaligen Gesellschaft deutete sich bereits in der langen Namensauflistung aus der Einleitung der Weihnachtsgeschichte nach Matthäus an. Im Nahen Osten des Altertums war man sehr darauf bedacht, seine Vorfahren und damit seine eigene Herkunft aufzuzeichnen. Es galt dabei hervorzuheben, dass man zu den bedeutenden Leuten gehörte. Der Stammbaum von Jesus, den Matthäus am Beginn seines Evangeliums aufführte, war anders. Die dort aufgeführten Namen waren gänzlich Unbekannte, völlige Durchschnittsfiguren, um genau zu sein. Zudem beinhalteten sie Namen von Frauen, was zur damaligen Zeit untypisch war. Die Autoren dieser Namensliste glaubten, dass der Gott des Universums mitten in der menschlichen Geschichte am Werk war. Und das durch völlig normale, durchschnittliche Menschen. Fest der Familie. Kommen wir zurück zur Geschichte vom verlorenen Sohn. Lukas 15, 11 bis 32. Jesus erzählte einer Gruppe von Leuten, die sich darüber geärgert haben, dass er sich ausgerechnet den Armen und Unwürdigen zuwandte, statt den Privilegierten und Gebildeten, folgende Geschichte. Der jüngere Sohn eines wohlhabenden Mannes ließ sich sein Erbe auszahlen. Was eine unerhörte Beleidigung im Altertum war, entsprechend etwa der Nachricht an den Vater, er sei für ihn gestorben. Es kam, wie es kommen musste. Er verprasste sein gesamtes Erbe bis auf den letzten Cent. Nachdem er den für Juden beschämendsten Job als Schweinehirte ausgeübt hatte, wollte er wieder zurückkehren zu seinem Vater, der seinen Sohn ganz widererwartend voller Erbarmen empfing, ihn heftig umarmte und küsste. Der Sohn musste sehr unangenehm nach Tieren gerochen haben. Er organisierte sogar eine große Party mit den Worten: Schnell, bringt die besten Kleider ins Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn ist hier. Er war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Lukas 15, 22 bis 24. Diese Worte erinnern doch sehr an eine typische Szene am Ende vieler kitschiger Weihnachtsfilme, oder? Leider wissen die meisten von uns, Familie und Weihnachten ist nicht immer ganz einfach. Besonders bei diesem großen Familienfest werden uns oft alte Schmerzen wieder bewusst und bahnen sich ihren Weg an die Oberfläche. Eltern haben gerade zu Weihnachten meist große Erwartungen an ihre Kinder. Und natürlich braucht jedes Kind die bewusste Zeit mit der Familie, die damit verbundene Geborgenheit, die liebevollen Ratschläge. Kinder wollen an Weihnachten aber auch einfach die freie Zeit genießen, feiern gehen und Zeit mit den Freunden verbringen. Und so prallen sämtliche Vorstellungen und unausgesprochenen Wünsche aufeinander. Und das gerade an Weihnachten, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Das Spannende ist dabei, dass wir nicht nur diese Sehnsucht nach Familienversöhnung jedes Jahr an Weihnachten verspüren. Auch Jesus selbst wurde Teil der kleinen Familie von Maria und Josef und reihte sich damit in eine lange Familientradition des Stammbaums ein. Er begab sich in genau ein solches uns bekanntes Spannungsfeld, in dem auch er ein Familienmitglied wurde. Er ging das gleiche Risiko ein, von den am meisten geliebten Menschen verletzt zu werden. Auch er durchlebte den Prozess, sich von den Eltern zu lösen, was besonders für seine Mutter nicht immer einfach war, wie wir in den Evangelien, den ersten vier Büchern des Neuen Testamentes, an der einen oder anderen Stelle erkennen können. Er wusste um die Zerbrechlichkeit des Mikrokosmos Familie. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum ihm das Thema Vergebung und Versöhnung so wichtig war. Jesus selbst sehnte sich nach Familienversöhnung. Er reihte sich in einen Stammbaum ein, um nach Zuständen des Scheiterns und Versagens wieder Hoffnung auf Versöhnung zu machen. Er war gekommen, um Versöhnung in die verzwicktesten Familienfäden zu bringen, um Ruhe in tobende Stürme zu sprechen und um Frieden in aufgewühlte Herzen zu geben. Für ihn gibt es kein zu spät. Denn Jesus glaubt an ein Happy End. Ganz egal, wie aussichtslos eine Wiederherstellung oder Gesundung scheint. Es ist sein Wunsch, dass wir unsere Herzen für Vergebung und Versöhnung öffnen. Und dass das Happy End mit der glücklichen Familie nicht nur eine Illusion der Weihnachtsfilme bleibt. Wissen Sie noch, wie Sie das kleine Kind an Weihnachten geglaubt haben? Wahrscheinlich wie die meisten Kinder an eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie es am Heiligabend sein wird. Ein geschmückter Baum, Wünsche, die in Erfüllung gehen, Lieder, die gesungen werden und die ganze Familie glücklich zusammen. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Als Kind lagen wir nachts mit geschlossenen Augen im Bett und glaubten ohne jeden Zweifel, dass es genauso werden würde. Doch irgendwann wurden wir erwachsen. Eines Tages machten wir die Augen auf und diese gnadenbringende Weihnachtszeit war verschwunden. Es ist so. Eines Tages wurde uns klar, dass Weihnachten vielleicht ein bisschen anders ist, als wir uns es als Kind erträumt hatten. Dass nicht jeder unserer Wünsche in Erfüllung geht. Und als Erwachsene wissen wir, dass unsere Partner und Familien, die Menschen, die wir lieben, uns am meisten verletzen werden. Egal, wie sehr wir uns dagegen wehren. Jedem von uns passiert so etwas irgendwann einmal. Und das ist eine schreckliche Erfahrung. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Lied O du Fröhliche, O du Selige zu Ende singen. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, o freue dich, du Christenheit.